Generell interessieren mich immer die Frauen, die im Schatten der sogenannten großen Männer gestanden haben. Ich denke, da ist noch sehr, sehr viel zu entdecken, wie zum Beispiel auch bei Hermann Hesse oder bei den Frauen um Brecht. Und es kam aber noch hinzu, dass Dora Benjamin eben als Jüdin das Schicksal einer mehrfachen Ausgrenzung erleben musste. Denn dadurch, dass 1933 alle Verlage, für die sie arbeitete, zwangsarrestiert wurden, war ihre schriftstellerische Karriere beendet. Deshalb hat es mich auch sehr interessiert, was sie vorher geschrieben hat. Und dann bin ich natürlich als jemand, der 1969 angefangen hat zu studieren, auch voll in dieser Epoche der Benjamin-Verehrung, das meine ich jetzt ganz unironisch, aufgewachsen und habe mich immer sehr für sein Werk interessiert und darum in doppeltem Sinne auch für sie, als ich eben einmal merkte, dass sie nicht nur die stumme Dienerin des Genies war, sondern selber eine hochkreative und intelligente Frau.
Dora Kellner, die wurde ja 1890 in Wien geboren. Wie verlief denn ihre Kindheit und Jugend, insbesondere eben im Hinblick darauf, dass sie als Mädchen gewisse Erwartungen erfüllen sollte und vielleicht auch mit Blick auf eben den orthodoxen jüdischen Haushalt oder zumindest Vater, mit dem sie aufwuchs?
Ich glaube, dass die Eltern, also Leon und Anna Kellner, Leon war ja im Hauptberuf Anglist, im Prinzip sehr, sehr liebevoll und auch in ihren zugewiesenen Grenzen liberal waren, auch den Töchtern gegenüber. Sie hatten zwei Töchter und einen Sohn. Dennoch war der Vater ein ganz eindeutiger Anhänger eines sehr, sehr konservativen Frauenbildes. Damit stand er allerdings nicht allein. Ich denke, dass auch viele christliche Väter das in der Zeit hatten. Man muss sich einfach mal ansehen, was für frauenfeindliche Schriften zum Beispiel von Wilhelm Heinrich Hill und so Ende des 19. Jahrhunderts erschienen sind. Und Dora musste kämpfen gegen dieses Frauenbild des Vaters. Sie musste sich den Zugang zu einem Gymnasium erkämpfen. Sie musste sich den Zugang zum Studium erkämpfen. Und letztendlich vermute ich auch wenn ich es nicht hundertprozentig beweisen kann, dass sie mehr oder weniger zwangsverheiratet wurde an einen reichen jüdischen Erben, der schwer psychisch gestört war, damit man sie aus diesem liberalen studentischen Milieu herausbrachte.
Von wem ist da die Rede? Kurz nachgefragt.
Da ist die Rede von Max Pollack. Max Pollack stammte aus Bielitz, heute Bielsko-Biala in Polen. Und aus diesem Ort stammte auch ihre Mutter. Und die ganze Familie war also da zur Hälfte verwurzelt. Und die wohlhabenden jüdischen Familien kannten sich. Und die Ehe wurde sehr finanziell günstig für sie abgeschlossen. Also für den Fall, dass sie schuldlos geschieden würde, würde sie relativ viel Abfindung bekommen. Und so sind die Eltern halt dieses Risiko wohl eingegangen. Und sie selbst hat später dann dem englischen Geheimdienst gesagt, dass diese Ehe körperlich nie vollzogen worden sei, was ja schon auf eine Zwangsverheiratung schließen lässt.
Dora Kellner, Sie haben es erwähnt, hat studiert und sie hat nicht nur Philosophie studiert. Mir war neu, als ich ihr Buch las, dass sie auch Chemie studiert hatte. Und in ihrem Buch stellen Sie die Vermutung an, dass das auch dem Umstand geschuldet ist, dass sie sich in gewisser Weise von ihrem Vater emanzipieren wollte, der von Naturwissenschaften, gelinde gesagt, kaum Ahnung hatte. Wie verlief denn Dora Kellners Karriere als Chemikerin und womit endete sie?
Ja, von einer Karriere kann man da tatsächlich wohl nicht sprechen. Das habe ich auch nicht versucht zu beschönigen. Also die ersten 3-4 Semester, die sie in Wien studierte, da kann man anhand der Studienbücher sehen, dass sie da schon sehr intensiv studiert hat. Da waren also viele ganztägige praktische Übungen, die sie absolvieren musste von morgens bis abends. Und nebenbei hat sie auch noch philosophische Vorlesungen absolviert. Aber dann ist sie mit diesem Ehemann Max Pollack nach Berlin gegangen, 1912. Und dort haben sie sich wieder immatrikuliert, beide für Chemie und Philosophie. Und dann scheint mir, dass ihr Interesse merklich abflaute und allerdings ersetzt wurde durch die intellektuellen Diskussionen innerhalb der Studentenbewegung, wo sie dann auch eben Walter Benjamin kennenlernte. Und ja, von einem Ende ihrer Karriere, es verlief einfach so im Sande dieses Studiums. Sie hat sich dann exmatrikuliert, aber sie hat sich noch sehr intensiv mit dem Thema Giftgas im Ersten Weltkrieg auseinandergesetzt und darüber auch mindestens einen hochanalytischen Artikel in der Vossischen Zeitung und einen ganzen Roman geschrieben.
Sie haben es gerade angesprochen, Walter Benjamin und Dora Kellner oder damals dann Pollack lernten sich in Berlin im Kontext der Studentenbewegung kennen. Wie begegneten sich die beiden denn also auf intellektueller Ebene?
Es handelte sich da um einen sogenannten Sprechsaal. Das war so eine studentische Gründung, nicht nur von Benjamin allein, sondern rund um ihn ist die entstanden, zum Teil schon während seiner Gymnasialzeit. Und da war wohl wirklich der Anteil der Mädchen bzw. jungen Frauen gleichwertig, also quantitativ, mit dem der Männer. Und von daher schien es zunächst so, als ob sie sich auf Augenhöhe begegneten. Nicht nur Walter und Dora, sondern insgesamt Männer und Frauen. Aber die gaben auch eine Zeitschrift heraus und da gab es sehr viele, also heute außerordentlich amüsant und forsch zu lesende Beschwerden von jungen Frauen, dass sie sich rhetorisch vollkommen in die Ecke gedrängt fühlten von den jungen Männern im Sprechsaal und dass es wahrscheinlich noch 1000 Jahre dauern würde, bis die Frauen in solchen Foren in etwa gleichberechtigt seien. Und so verlief auch eigentlich die Begegnung zwischen Walter und Dora. Er sprach über das Thema Hilfe in einer Sprechsaalsitzung und sie, ja, ich sage jetzt mal wirklich, himmelte ihn an. Sie war fasziniert von seiner intellektuellen Ausstrahlung.
Dora und Walter Benjamin heirateten 1917 und ein Jahr später wurde ihr Sohn Stefan geboren. Mutter und Vater waren beide schriftstellerisch tätig. Er war vor allem mit seiner akademischen Karriere beschäftigt. Sie übernahm weitgehend die Erwerbsarbeit und publizierte in zahlreichen Zeitungen und Zeitschriften der 1920er. Heute, 100 Jahre später, gibt es wissenschaftliche Erkenntnisse über die Arbeitsteilung in heterosexuellen Zweierbeziehungen, auch in solchen, die sich für aufgeklärt halten und die besagen, dass Frauen oft sowohl Produktions- als auch Reproduktionsarbeiten übernehmen, sprich sie einerseits Lohnarbeiten gehen und andererseits aber zusätzlich für den Haushalt unentgeltlich arbeiten und auch oft immer noch für Kindererziehung verantwortlich sind. Wie gestaltete sich das denn, also die Rollenaufteilung im Privaten der Benjamins, also gerade auch, was die Erziehung von Stefan angeht?
Ja, genauso wie Sie es eben beschrieben haben. Er widmete sich also schon während seiner Promotionszeit, da war Stefan ja schon geboren, voll und ganz seiner wissenschaftlichen Laufbahn und seinem Schreiben und seinem sehr intensiven Briefwechsel. Und sie musste sich sogar seine Schreibtischlampe stehlen, wenn sie einmal einen Brief schreiben wollte, da es in dem Haushalt nur eine Schreibtischlampe gab, und arbeitete auch von Anfang an in internationalen Übersetzungsbüros, da sie halt fließend Englisch konnte durch ihren Vater, den Anglisten. Und natürlich hat sie auch in erster Linie die Fürsorge für den kleinen Stefan übernommen. Allerdings muss man sagen, wie viele intellektuelle Frauen der 20er Jahre, mit denen ich mich beschäftigt habe, hatten die große Schwierigkeiten mit der Mutterrolle. Also dieser Drang nach Emanzipation seit dem Ende des Ersten Weltkriegs, der ihnen plötzlich Zugang zu vielen Berufen und Tätigkeiten ermöglichte, und das Dasein für ein Kind, das kriegten viele nicht überein. Und ich glaube, so war es auch bei ihr, dass sie sich doch oft durch Stefan gestört fühlte. Ganz besonders fühlte er sich aber durch ihn gestört, weil ein kleines Kind bekanntlich auch Geräusche von sich gibt. Und er war sehr geräuschempfindlich und konnte sich dann nicht richtig konzentrieren. Und so sah sie sich immer wieder bemüßigt, für den lärmempfindlichen Benjamin, den kleinen Stefan, mehr oder weniger zur Ruhe zu bringen. Und das erste Wort, was er gesagt haben soll, war auch Ruhe. Und dabei legte er den Finger auf die Lippen.
Ende der 1920er Jahre schrieb Benjamin zusammen mit dem damals sehr populären Schriftsteller Wilhelm Speyer Theaterstücke, das wissen sehr wenige, und unter anderem eins, das heißt Es geht, aber es ist auch danach, in dem alternative Beziehungskonzepte verhandelt werden, beziehungsweise so eine Dreierbeziehung durchgespielt wird. Also eine Beziehung, die dieser Standard monogamen Zweierbeziehung in Heirat, von der abgeweicht ist. Wie sah denn die Realität in Dora und Walter Benjamins Beziehung diesbezüglich aus?
Also zunächst war die Beziehung, denke ich, schon sehr monogam und sehr ausschließlich. wenn sie ihnen ganz offensichtlich auch beiden nicht genügte. Sie haben also schon in den ersten Schweizer Jahren immer wieder Freunde eingeladen, bei ihnen zu wohnen, weil sie offenbar diese Zweisamkeit doch nicht ertragen konnten. Und als sie dann wieder nach Berlin zurückkamen, in sein Elternhaus, wo sie dann gewohnt haben, wider Willen, weil sie keine andere Wohnung fanden oder kein Geld hatten, da war es zu Ende mit der Monogamie. Da hatten beide zunächst mal eine sehr heftige weitere Beziehung, er zu einer jungen Bildhauerin Jula Kohn und sie zu einem Komponisten und späteren Radiomacher Ernst Schön. Und die Beziehungen lösten sich dann zwar auf, aber im Grunde ist es ab dann eine sogenannte offene Ehe gewesen, in der jeder seine Nebenbeziehungen hatte. Ich glaube aber, man braucht nicht zu erwähnen, dass Benjamin wesentlich mehr Gelegenheit hatte, solche Beziehungen zu pflegen, weil er eben dann auch selten zu Hause war und sich nicht um das Kind kümmern musste und sie doch sehr stark angebunden war. Aber ob das ein glückliches Konzept war, das möchte ich doch sehr bezweifeln. Ich denke, das legen spätere Idealisierungsmuster dahin hinein.
Dora Benjamin, die Frau des großen Literatur- und Gesellschaftskritikers Walter Benjamin, stand, das haben wir gerade von Frau Weisweiler gehört, auf eigenen Füßen. Und auch was das Liebesleben angeht, war sie verhältnismäßig aufgeschlossen. Seit dem 19. Jahrhundert gab es Frauenbewegungen, die sich für die Gleichberechtigung und Emanzipation von den Männern stark machten. Durch den Zweiten Weltkrieg waren viele Frauen unfreiwillig in die Lage versetzt worden, für sich und ihre Kinder selbst sorgen zu müssen. 1919 wurde dann das Wahlrecht auch für Frauen eingeführt. Und durch neue Medien wie Fotografie und der eben auch angesprochene Rundfunk und durch neue Darbietungsformen wurde dieses Bild der sogenannten neuen Frau propagiert. Das war natürlich vor allem ein Schein und auch in der Nachbetrachtung 100 Jahre später jetzt sollte das kritisch hinterfragt werden, wenn die 1920er in ja verschiedenen Journalien abgefeiert werden als das wahnsinns freiheitliche liberale Jahrzehnt. Nichtsdestotrotz lässt sich nicht leugnen, dass in den 1920er Jahren, insbesondere auch in Berlin, das Amüsement und Nachtleben an Bedeutung gewann und sich die Formen des Zusammenkommens und Feierns auch änderten. Während auf Tanzveranstaltungen um die Jahrhundertwende noch ziemlich brav Walzer getanzt wurde, schwappte dann nach dem Ersten Weltkrieg der Charleston nach Europa hinüber und gewann an Beliebtheit. Und der Charleston wurde dann wiederum abgelöst vom Black Bottom. Dora Benjamin, so verriet mir Frau Weisweiler vor unserem Gespräch, liebte Black Bottom. Die Frage, ob Dora Benjamin denn tanzen war, was wissen Sie darüber, Frau Weisweiler?
Oh ja, sie ging sehr gerne tanzen. Sie ging so um 1923, 24 herum gerne in diese Transvestiten- und Lesbenbars, die es in Berlin zahlreich gab, zusammen mit der späteren Psychoanalytikerin und Sexualforscherin Charlotte Wolf. Und sie hatte sicherlich selber keine Neigungen in dieser Richtung, aber es machte ihr unglaublichen Spaß, auch die Frauen oder Transvestiten miteinander tanzen zu sehen. Und sie hat sich da auch eingemischt. Und eine wunderschöne Geschichte von ihr heißt Stille Musik. Und die handelt eigentlich davon, wie ein ganz modernes Paar immer wieder auch nach einem ähnlichen Stück wie das, was wir jetzt gehört haben, tanzt und dabei in große Leidenschaft immer wieder verfällt. Und später stellt sich heraus, sie haben diese Musik ganz unterschiedlich verstanden. Und das wird auch so als Symbol für die Entfremdung zwischen den beiden gewertet. Also der Tanz zieht sich wie ein rotes Leitmotiv durch ihr Werk, kann man schon sagen.
Ja, apropos Entfremdung, blicken wir mal auf die Trennung beziehungsweise dann die Jahre danach. Nach 13 Jahren erfolgte die Scheidung der Ehe zwischen Walter und Dora Benjamin. Die ging nicht gerade friedvoll vonstatten. Benjamin hatte Dora des Ehebruchs bezichtigt und sie verklagt. Dieser Versuch seitens Walter Benjamin, für sich finanziell was rauszuschlagen und Dora das Sorgerecht an Stefan zu entziehen, der scheiterte ja auf ganzer Linie. Dora Benjamin gewann den Prozess und im Nachgang gingen die dann getrennte Wege. Man könnte meinen, sie standen nach dieser Erfahrung, nach dieser Schlammschlacht nicht mehr gut zueinander, doch diese Wege kreuzten sich auch immer wieder. Wie war das Verhältnis zwischen den Geschiedenen in den 1930er Jahren?
Das war viel, viel besser, als es allgemein in der Benjamin-Biografik und Forschung dargestellt wird. Es dauerte also höchstens ein Jahr, dass sie nicht miteinander gesprochen haben, außer vielleicht beim Rechtsanwalt, um juristische Dinge zu regeln. Aber dann hat sie ihn wieder zum Essen eingeladen, wenn ihre amerikanischen Schriftstellerfreunde, die sie übersetzte ins Deutsche, bei ihr zu Besuch waren. Und es war ganz schnell wieder eine intellektuelle Intensität da, vielleicht mehr als vorher, weil eben die moralische Verpflichtung durch die Ehe nicht mehr da war. Und er hat dann auch wieder angefangen, sich mehr für seinen Sohn zu interessieren und hat auch in diesem Kontext die vielen Radioarbeiten für Kinder und Jugendliche geschrieben. Und das ist eigentlich nicht mehr abgerissen bis zu seinem Tod, beziehungsweise bis sie sich dann kriegsbedingt aus den Augen verloren. Sie hat sich immer für ihn verantwortlich gefühlt, vielleicht zu sehr, meinen ihre Enkelinnen heute. Sie hätte sich vielleicht doch besser abgrenzen sollen, aber egal. Sie hat ihn nach wie vor als überragendes Genie gesehen und ihn bewundert und ihm geholfen, also auch in praktischer Hinsicht, das heißt mit Geld, mit warmen Socken, mit Schokolade, mit Aufträgen, wo sie nur konnte, und hat ihn dann auch später in der Pension, die sie in San Remo eröffnet hat, immer wieder gastlich bei sich aufgenommen.
Dora Benjamin, die hatte bis 1939 ja mit Walter Benjamin Briefkontakt, und Ende September 1940, das wissen wir, nahm sich Walter Benjamin auf der Flucht vor den Nazis das Leben in dem spanischen Grenzort Portbou. Dora Benjamin überlebte ihn um mehr als 25 Jahre. Sie starb 1964. Wie und wo verbrachte sie denn die Kriegsjahre und dann auch später ihre Zeit? Und was wissen wir über ihre letzten Lebensjahre?
Ja, sie ist noch kurz vor Beginn des Zweiten Weltkrieges mit ihrem Sohn Stefan nach England, genauer nach London gegangen, und ist dort wieder mal eine Scheinehe eingegangen, diesmal aber freiwillig mit einem alten Wiener Jugendfreund, der die südafrikanische und englische Staatsbürgerschaft hatte. Das verschaffte ihr die Möglichkeit, dort sich mit Stefan niederlassen zu können. Und sie hat sofort einige Hotels eröffnet, weil sie eben vorher schon in San Remo eine sehr erfolgreiche Pension betrieben hat. Sie war eben auch nicht nur eine gute Schriftstellerin, sondern auch eine gute Organisatorin, Geschäftsfrau und Köchin. Und sie hatte damit dann großen Erfolg. Sie hat es geschafft, diese Hotels über den Krieg zu retten, nach dem Krieg die Zerstörungen wieder zu reparieren. Und das war ihr Hauptberuf, Hoteleignerin zu sein und Geschäftsfrau zu sein. Und ihre literarische Karriere war sozusagen auch mit dem Tod von Benjamin in ihr selber wohl abgestorben.
Zu den Schriftstücken Dora Benjamins habe ich noch eine Frage. Die hat ja eine Menge geschrieben, auch eben Zeitungsartikel und jetzt nicht unbedingt fette Wälzer. Was davon ist uns denn heute noch oder wieder zugänglich? Also haben Sie Tipps, wo man sich über Dora Benjamin weiter informieren kann? Ich habe gesehen, nicht mal in der Wikipedia-Online-Enzyklopädie gibt es da einen anständigen Artikel zu Dora Benjamin, der Frau von Walter Benjamin.
Das ist sehr schwierig, sich über sie zu informieren. Das hat mich auch viel Zeit gekostet und ich glaube auch, dass ich nur einen Teil, vielleicht maximal ein Drittel ihrer Schriften erfasst habe. Die Zeitungslandschaft der 20er Jahre ist zum großen Teil noch nicht digitalisiert. Zum Beispiel solche wichtigen Zeitungen wie die Dame, das war so ein Ulstein-Hochglanzmagazin, ist nicht digitalisiert. Das können Sie nur im finsteren Archiv der Humboldt-Universität finden. Und da sind ihre weitaus meisten Artikel, aber auch ein Querschnitt, gut, der ist digitalisiert in Uru, in der Vossischen Zeitung, aber selbst die digitalisierten sind nicht mit Suchworten versehen, sodass man im Grunde Tausende von Ausgaben am Bildschirm durchsehen muss, um auf die Artikel von Dora Benjamin zu stoßen. Und es gibt jetzt allerdings ein Projekt zusammen mit der Humboldt-Universität, an dem ich auch beteiligt bin, zumindest mal eine repräsentative Auswahl ihrer Schriften kommentiert herauszubringen.
Ihr Buch beleuchtet ja vornehmlich das Privatleben der Benjamins und zeigt, dass der undogmatische, etwas kauzige Walter Benjamin bezogen auf seine Beziehung zu Dora doch recht egozentrisch und ihr unsolidarisch auftrat, also zeitweise zumindest. Positiv formuliert könnte man sagen, sie würden mit ihrem Buch die Figur von Walter Benjamin entzaubern oder in seinen Begriffen ihm die Aura abziehen. Sicherlich gibt es auch Stimmen, die finden, eine solche Betrachtung würde diesen großen Philosophen in schlechtes Licht rücken und habe nichts in der Öffentlichkeit zu suchen. Wie begegnen Sie denn so einer Kritik?
Ja, mit der Kritik habe ich im Prinzip gerechnet, allerdings nicht in der Vehemenz, wie sie denn tatsächlich zum Teil schon wirklich in beleidigender Form auf mich zugekommen ist. Ich kann dazu nur sagen, über Benjamin gibt es schätzungsweise 5000 Publikationen und über sie ist das jetzt die allererste. Das ist doch, glaube ich, ein Missverhältnis, was wir so nicht hinnehmen können. Und von daher hat sie es auch verdient, mal mit einer gewissen Aufmerksamkeit und Empathie behandelt zu werden. Abgesehen davon richtet sich ja meine Kritik nur sehr partiell gegen das Werk von Walter Benjamin, das ich nach wie vor sehr verehre, wenn man von einem explizit frauenfeindlichen Passagen absieht, sondern ich beschreibe ja lediglich sein Verhalten als Ehemann und Vater. Und das versuche ich eben auch in meinen Antworten auf solche Kritiken darzustellen, dass es auch möglich sein muss, bei aller Verehrung und allem Respekt auch das Humanum, den Menschen hinter dem großen Denker zu sehen.